It's gonna be a long hot summer, a long hot summer. Ja, der nächste heiße Sommer kommt bestimmt. Wie der sich anfühlt, konnten wir ja gerade erst am eigenen Leib miterleben. Die drei hinter uns liegenden Monate waren laut EU-Klimadienst Copernicus die heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und es steht zu erwarten, dass uns die kommenden Jahre weitere Hitzerekorde bescheren werden. Um die zu überstehen, brauchen wir dann gut gekühlte Räume. Ein Gerät, das dabei sehr nützlich sein kann, ist die Wärmepumpe. Klingt komisch, ist aber so. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. Kühlen mit einer Wärmepumpe, also einem eigentlich aufs Heizen ausgelegten System? Wie soll das gehen und was braucht es dafür? Diese und weitere Fragen beantwortet uns heute der Wärmepumpenexperte Daniel Thelen vom Wärmepumpenhersteller IT. Hallo Daniel, schön, dass du bei uns bist.
Hallo zusammen, jawohl, schön, dass ich da sein darf, ja.
Kannst du uns vielleicht erstmal kurz einen Einblick in deine Arbeit bei IT geben? Also was hast du da so für Aufgaben?
Mittlerweile sind die Aufgaben schon sehr breit gefächert, da ich schon bin schon seit 2012 hier, also doch schon relativ schnell. und ja, meine Aufgaben sind mittlerweile, bin ich in der Planung und ich mache viel Schulungen, hauptsächlich aber in der Planung eben Hydraulik und hydraulische Konzepte, Reglerverschaltungen und wird das Thema Kühlen auch immer mehr. Mhm. Ja, Sommer werden immer wärmer. Haben wir dieses Jahr ja wieder gemerkt. War Wochen dabei, die 35 Grad Marke locker geknackt haben. Und da kommen dann die Anfragen.
Okay, also du hast schon einige Erfahrungen mit Wärmepumpen sammeln können, wenn du schon seit 2012 dabei bist. Was macht eine Wärmepumpe aus deiner Sicht so effizient?
Was die Wärmepumpe effizient macht, ist eben, weil sie mit dem Strom, der mittlerweile auch über Photovoltaik und kostenlos erzeugt werden kann, den als Hauptantrieb oder als Antrieb nutzt und dadurch natürlich, also von den Kostenfaktoren her, sich da absolut in Grenzen hält, ne? Also wenn man das miteinander kombiniert.
Klar, weil ja, sie braucht ja sozusagen nur einen Bruchteil dessen an Strom, was jetzt andere Heizsysteme brauchen, weil sie ja eben die Umweltwärme sich holt.
Genau, also erstmal diesen Aspekt, dass man die Umweltwärme sich holt und eben den für den Stoff, was man halt bezahlen muss, eben die Elektrizität in diesem Fall, den mittlerweile auch überall oder sehr häufig günstig bekommt, eben über Photovoltaik oder so, das macht das System sehr, sehr effizient, ja.
Ja, und gerade im Sommer ist ja Photovoltaik Strom en masse. Also da ist ja dann, wenn wir jetzt zum Thema Kühlen kommen, ist ja eigentlich die perfekte Kombination. Eine Wärmepumpe,
genau,
im Sommer
genau.
Läuft mit gerade auf dem Dach generiertem Strom.
Das wächst gut zusammen, jawohl, das stimmt, ja.
Genau, also ich meine, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen hier im Podcast, wie so eine Wärmepumpe funktioniert. Und deswegen meinte ich auch so das Thema Effizienz. Könntest du es vielleicht noch mal kurz abreißen, was da so für Prozesse vor sich gehen?
Also in der Wärmepumpentechnik, da wird die Wärmepumpe im Kältekreis ist Kältemittel. Das wird verdampft und über die Umweltenergie, entweder über Sohle, über Luft oder über Wasser, was ich über den Verdampfer eben im Kältekreis ziehe, wird das Kältemittel verdampft. Da steckt sehr viel Energie drin, um flüssiges Kältemittel in dampfförmiges Kältemittel zu verwandeln. Und das wird eben über die Umweltenergie gewonnen und im Verdichter durch Zuführen vom Strom wird das Kältemittel, dann das gasförmige Kältemittel verdichtet und durch einen Verdichtungsprozess sehr, sehr hohe Temperaturen erzeugt. Dann wird das Kältemittel über einen Kondensator geleitet. Im Kondensator kondensiert eben das dampfförmige Kältemittel wieder zu flüssigem Kältemittel. Also die Energie, was man vorher reingesteckt hat aus der Umweltwärme, wird da praktisch wieder entnommen und geht zurück zum Expansionsventil. dort wird der Druck wieder abgebaut und der ganze Kreislauf, also wird dann flüssige Kältemittel wieder der Druck abgelassen und der ganze Kreislauf beginnt von vorne.
Genau, also sie holt sich die Energie aus der Natur, aus der Luft, aus der Erde, aus dem Wasser, wie du eben gesagt hast.
Genau.
Verdichtet sie mit ein bisschen Strom und dann überträgt sie die Wärme, die dabei entsteht, auf das Heizsystem, also auf den Heizkreislauf.
Genau, genau. Das ist die Enthalpie. Das kann man sich gerne mal anschauen. Also wie viel Energie wird gebraucht, um ein Kilogramm, jetzt hat man, um plakativ das darzustellen, ein Kilogramm Eis in ein Kilogramm Wasser zu verwandeln, braucht man einiges an Energie und dann steigt eigentlich die Temperatur, wenn ich weiterhin die Energie zuführe, relativ konstant, dann die Wassertemperatur bis zu 100 Grad. Ne? Und dann braucht man wieder extremst viel Energie, um einfach von 100 Grad Wasser auf 100 Grad Dampf zu kommen. Die Aggregatzustandsänderung verbraucht oder nimmt so viel Energie auf. Und diesen Prozess nutzt eigentlich die Wärmepumpe, weil sie diese Aggregatzustandsänderung im Kältekreis dann mit der Umweltwärme eben macht. Ne?
Genau, das wäre jetzt sozusagen der Heizkreislauf, also wie wir wie wir auf die Wärme im Haus kommen. Und wie nutzt sie jetzt dieses Funktionsprinzip, um zu kühlen?
Ja, es gibt mehrere Arten von Kühlung. Es gibt eine passive Kühlung bei Solewasser oder bei Wasserwärmepumpen. Da spricht ja auch die VDI 4645 vom Ankühlen. Da gibt es halt draußen noch in der Wirtschaft oder überall in den Broschüren immer wieder unterschiedliche Wortlaute. Freie Kühlung, Natural Cooling, passive Kühlung sagen wir jetzt bei AET dazu. Und die VDI spricht vom Ankühlen. Oder es gibt halt prinzipiell die aktive Kühlung. Da gibt es wieder Unterschiede zwischen in der aktiven Kühlung. Einmal mit Kreislaufumkehr, da spricht man von reversiblen Wärmepumpen oder eben ohne Kreislaufumkehr. Also da ist jetzt die Frage, welche Art von Kühlung wollen wir jetzt gerade mal betrachten?
Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der aktiven an, weil die ja am nächsten auch mit diesem Kältekreislauf zu tun hat.
Ja. Also bei den reversiblen aktiven Wärmepumpen, reversibel heißt, ich drehe den Kältekreis um. Mhm. Kann man sich eigentlich jetzt so vorstellen, vorher haben wir aus der Wärmequelle, aus der Sohle beispielsweise, die Energie gewonnen und in den Heizkreislauf abgeführt und jetzt drehen wir den Kältekreis gedanklich, dann wird aus dem Verdampfer in der Sohleseite der Verflüssiger. Na, und aus dem Verflüssiger auf der Heizungsseite wird der Verdampfer. Also ich drehe einfach komplett die Wärmepumpe intern mit einem Vier-Wege-Ventil und dann heize ich oder kühle ich genauso, wie ich geheizt habe. Dann heize ich sozusagen eigentlich die Sohle auf.
Also du nimmst sozusagen die Wärme aus dem Raum, so wie du vorher die Wärme aus der Natur genommen hast.
Ganz genau. Und regeneriere dann die Sohleleitung und so ist dann der Kreislauf. Also relativ simpel gelöst, dass ich einfach nur meineres Ventil verbaue im Kältekreis. Früher musste man die Hydraulik komplett drehen. Es kommt natürlich auch extrem darauf an, was habe ich denn dahinter von der Hydraulik? Was kann ich denn letzten Endes verwenden? Weil wenn ich jetzt einfach nur das ganze Ding drehe, dann wird er aus dem warmen Vorlauf, wird er jetzt der kalte Vorlauf. Und wenn der oben in den Pufferspeicher reingeht, ist er thermodynamisch, ne, ist die Kälte halt oben besser, schlechter aufgehoben wie die Wärme. Also muss ich den Pufferspeicher hinten in der Hydraulik auch noch drehen. Also da geht es dann schon ein bisschen mehr ins Detail. Was kommt denn überhaupt bei mir, in meinem Gebäude jetzt zur Anwendung? Was ist denn da ideal?
Genau.
Ja, es gibt auch noch die aktive Kühlung, eben nicht reversibel.
Mhm.
Ja, also wo ich kein Vier-Wege-Ventil ich habe jetzt einfach eine Wärmepumpe, die eigentlich gar nicht für die Kühlung vorgesehen ist. Und ich möchte trotzdem mit der kühlen, funktioniert bei Sohle oder bei Wasserwärmepumpen. Und dann drehe ich halt nicht den Kältekreislauf, sondern dann drehe ich die komplette Hydraulik. Dann baue ich jetzt beispielsweise zwei Umschaltventile in den Heizungskreis ein.
Mhm.
Und die Wärmepumpe schaltet dann praktisch hinten nicht zum Entzug von der auf die Sohle, sondern schaltet sie aus dem Heizkreis raus. Also schaltet sie um und zieht nicht aus der Sohleleitung die Energie, sondern eben aus dem Heizungskreis oben die Energie. Dann habe ich die ursprüngliche Wärmepumpe, die dann plötzlich aktiv kühlt.
Was ist jetzt, wenn man jetzt die beiden aktiven Formen gegenüberstellt, was ist da jetzt effizienter?
Die arbeiten alle gleich. Also würde ich ja sagen, effizienter, weil natürlich ein Ventil weniger verbaut wird im Kältekreis, ist die reversible Geschichte nicht ganz so effizient wie die, also sagen wir, es sind 0,001 okay. COB-Punkte irgendwo. Interessant ist halt, wo findet es dann am besten Anwirkung in der Hydraulik? Ja, also ich kann mit der Geschichte, dass ich jetzt den Zonekreis einfach, ist, wenn man kein Bild dazu hat, wenn man keine Hydraulik dazu hat, wie ich das eigentlich meistens gewohnt bin, ist es immer schwierig, das jetzt bildlich ein bisschen darzustellen. Wenn ich jetzt einfach nicht aus der Zoneleitung ziehe, sondern aus dem Heizkreis mit dem Umschaltventil umgeschaltet habe, habe ich als Abfallprodukt ja sozusagen die Wärme. Mhm. Und die Wärme kann ich ja dann immer noch in den Warmwasserspeicher oder in den Pool, wenn man den Luxus genießt, einen Pool zu haben, dann irgendwo da einspeisen. Also muss ich die nicht unbedingt in die Sonde jagen, da um die Sonde zu regenerieren, sondern ich kann das auch noch aktiv nutzen. Also heizig und kühlig praktisch gleichzeitig. Das ist der große Vorteil bei nicht reversiblen Wärmepumpen. Der Nachteil an den nicht reversiblen aktiven Wärmepumpen ist, dass ich halt einfach Umschaltventile auf der Heizungs- und auf der Sohleseite da noch brauche. Also auf der Hydraulikseite mehr Umbauarbeiten habe. Bei der reversiblen ist der Umbau praktisch im Kältekreis, also übernehmen die Hersteller. Mhm. Also ist es im Kältekreis schon verbaut. Aber wenn ich das alles am effizientesten nutzen will, dann erfordert das den Eingriff in die Hydraulik, dass man da einige Umschaltventile noch mehr verbaut.
Okay. Dann würde ich mal sagen, bringen wir mal mit der passiven weiter.
Jawohl. Ja, die passive Kühlung ist eigentlich dann sozusagen die effizienteste, weil ich habe bei der passiven Kühlung, das zeichnet das Ganze halt aus, habe ich keinen laufenden Verdichter, sondern ich habe nur die Umwälzpumpen, die laufen. Das limitiert aber auch wieder dann, ja, den Wärmepumpenkreis. Was kann ich damit nutzen? Das sind eigentlich nur die Solewasser- oder Wasserwärmepumpen. Luftwasserwärmepumpen kann ich. Es gibt keine passive Kühlung, ne? Also passive Kühlung, ich habe jetzt halt irgendwo meinen Zonekreis, was wir gerade vorhin auch gehabt haben. Und da habe ich dann meine 10, 12, 15 gradige Sohle, die ich einfach im Kreis pumpe. Da ist ein Umschaltventil drin und ein Wärmetauscher. Und dann umfahre ich mittels des Umschaltventil und dem Wärmetauscher die Wärmepumpe und fördere die Energie praktisch direkt in den Heizkreis. Also die Wärmepumpe ist da eigentlich außen vor, sondern ich pumpe einfach nur das Wasser durch die Gegend, wenn man es mal so sagen will, und nutze 1:1 die Energie aus der Sondenbohrung. Da ist dann auch wieder interessant, da spricht man in der VDI vom Ankühlen, weil man bei dieser Kühlvariante keine Temperatur hat, die man erreichen will. Also ich nutze das, was da ist. Wenn die Sohle irgendwann mal warm ist, dann kann ich da auch keine Kühlung mehr erwarten. Ne? Also ich schalte einfach um, ich merke, draußen ist 25 Grad, ich möchte kühlen und dann nutze ich das, was an ist, fahre ich in die Fußbodenheizung beispielsweise und kann da beispielsweise 2-3 Grad runterkühlen. Aber ich habe keinen dicksten Punkt, den ich das ganze Jahr halten kann. Ich kann jetzt nicht sagen, der Raum wird das ganze Jahr auf 22 Grad gehalten, weil ich eben in der passiven Kühlung nur das zur Verfügung habe, was eben da ist. Wenn ich jetzt eine Sondenbohrung habe, habe ich wesentlich kältere Sohletemperaturen, als wenn ich jetzt einen Kollektor habe, der vielleicht auch bei warmen Sommerregen oder so mal schnell aufgewärmt wird. Wenn der nur 1,5 Meter im Erdreich vergraben ist, wärmt er sich eher auf. Und dann habe ich keinen so großen Kühleffekt mehr, wenn ich jetzt 20-gradige Sohle habe und in der tiefen Bohrung habe ich 10-gradige Sohle. Ne? Kommt wieder darauf an, welche Wärmequelle ich da habe. Aber ich habe halt keinen laufenden Verdichter und sozusagen also kostenlos. Na gut, ich habe die Umwälzpumpen, die angetrieben werden müssen, aber das ist ja dann im Gegensatz zum Verdichter marginal.
Okay, also passiv nur mit Erdwärmepumpe oder Grundwasserwärmepumpe,
ja.
Weil man eben die Kühle aus dem Erdreich braucht, damit das Haus gekühlt wird.
Ganz genau.
Aber man ist davon abhängig, deshalb eben nur eine geringere Kühlleistung, so von, was weiß ich, 3-4 Grad vielleicht. Wie ist das bei der aktiven? Wie tief kann man da temperaturmäßig gehen?
Ja, also da ist man dann mit dem Kältekreis und da würde ich sagen so auf 7 Grad. wenn ich das 7 Grad Vorlauftemperatur erzeugen kann, am Austritt der Wärmepumpe natürlich, jetzt kommt darauf an, welches Rohrnetz ich dahinter habe, aber im Kältepufferspeicher erreiche ich dann schon meine 10 Grad, auf jeden Fall, sage ich jetzt einfach mal so pauschal, bitte nicht festnageln, aber so 10 Grad, also 7 Grad Vorlauftemperatur schaffen wir und dann haben wir ein bisschen Mischtemperaturen etc. und dann hat man einen Pufferspeicher mit 10 Grad und den kann ich dann entleeren und kann auch sagen, jetzt halte ich damit meinen Raum immer auf 22 Grad. Dafür zahle ich dann praktisch auch die Energie, habe ich einen laufenden Verdichter, ein System arbeitet, um den Raum eben kühl zu halten. Und bei der passiven Kühlung eben habe ich keinen laufenden Verdichter und kann den Raum nicht kontinuierlich auf 22 Grad halten, sondern ich nutze halt das, was da ist.
Ne? Man sollte ja wahrscheinlich auch die Temperatur nicht zu sehr senken, weil das ist ja dann auch, ist ja für die Gesundheit nicht so gut und auch, es gibt ja bei Kühlung auch mal so das Problem mit Kondenswasserbildung?
Ja, also es gibt das Kondenswasserthema und es gibt die Behaglichkeit an sich. Ne? Also wenn ich draußen 35 Grad habe und betrete den Raum mit 20 Grad, das ist nicht mehr angenehm. Ne? Das merkt jeder, der das schon mal, wenn du schon mal in Dubai oder sowas warst oder in irgendeiner großen Mall, wie es richtig Kälteschleier dann an der Eingangstür entgegengeworfen werden, das ist nicht mehr so angenehm. Darum spricht man so maximal von der Außentemperatur so 6 Kelvin vielleicht weg. Ne? Also wenn ich jetzt ja dann wirklich wie diesen Hochsommer 35 Grad gehabt habe und dann ist in meiner Wohnung die 30 Grad Marke, ist es trotzdem noch angenehm kühl. Im Gegensatz zu, wenn ich jetzt 20-gradiges Wohnzimmer hätte, würde man da drin dann frieren. Also das ist einmal erstmal die Behaglichkeit, dass man nicht so tief runtergehen will. Und einmal eben die Taupunktunterschreitung. Kommt halt immer darauf an, auf welchem System man jetzt kühlt. Also wenn ich jetzt die aktive Kühlung nehme mit meinem 10-gradigen Wasser und fahre die jetzt in Gebläsekonvektoren, das sind spezielle Heizkörper mit einem Lüfter, mit einem Lüfter unterstützt, die sind speziell isoliert und haben einen Kondensatanschluss. Also das Kondensat, was dann anfällt, wird dann gefangen in eine Kondensatwanne und wird dann abgeleitet. Oder ich gehe auf meine Fußbodenheizung, die ich schon verbaut habe. Da habe ich halt keine Kondensatwanne an meiner Fußbodenheizung, sondern muss ich mit dem Taupunktwächter das Ganze dann überwachen. Also falls hier Kondensat ansteht, dass dann, wenn Kondensat am Rohr ist, dass die Kühlung unterbrochen wird. Da gibt es auch so eine Faustformel, dass man sagt, roundabout, so zum Einstellen, nicht unter 18 Grad Vorlauftemperatur gehen, aber 18 Grad Vorlauftemperatur kann zu der Taupunktunterschreitung stattfinden. Aber ja, wie so vieles in der Technik ist das halt wieder abhängig von relativer Feuchte, von Raumtemperatur letzten Endes. Aber ja, in so einer ganz normalen Anwendung, so ungefähr 18 Grad kann man sich mal hinter die Ohren schreiben.
Klar, Luftfeuchte hatten wir alle schon mal, auch immer in der Folge von wegen und kalte Luft kann nicht so viel aufnehmen wie warme Luft und dann aber naja, vielleicht das Problem, dass irgendwie die Oberfläche der Fußbodenheizung zu kalt wird und dann fangen die Möbel an zu schimmeln, das will man ja auch nicht.
Ja, ganz genau, ja. Da hatten wir tatsächlich schon mal so einen Fall, da war noch kein Taupunktwächter installiert, das war in der Filiale, also ein Modehaus hier und die hatten gefliesten Fußboden und wollten kühlen und haben einfach mal so niedrig gedreht, wie es geht. Der Hausmeister vor Inbetriebnahme etc. Und früher, wo er die Tür aufgesperrt hat, war wirklich so ein Wasserfilm von Zentimeter in der ganzen Filiale verteilt. Ne? Also mit Fliesen geht's noch, aber wenn es in Einfamilienhaus dämmig oder wenn Möbel oder Laminat oder sonstiges, ne, kann man schon extreme Schäden auch verursachen. Also da soll man schon darauf achten, dass man da die Taupunktunterschreitung tunlichst einhält. Daher mit Taupunktwächter zum Beispiel. Ne? Da gibt es dann so Sicherheitseinrichtungen wie Taupunktwächter, dass man den installiert, dann passiert sowas nicht.
Wie ist das mit Teppich? Kann man...
Ja, genauso wie man durchheizen kann. Also es ist nicht optimal. Allgemein ist die Kühlung über Fußbodenheizung halt nicht optimal. Ne? Wo ist die meiste Wärmelast? Wo kann man die abtragen? Von der Decke irgendwo von oben. Ne? Sammelt sich die Wärme. Also kann ich am besten natürlich die Kälte von oben abtragen, aber die meisten haben halt schon eine Fußbodenheizung installiert und wenn ich sowieso mit einer passiven Kühlung das nutze, was einfach da ist, dann fahre ich da drüber. Man merkt eine Temperaturunterschreitung im Raum, man merkt so 2-3 Grad Temperaturabnahme definitiv. Aber ja, Teppich geht auch, aber halt nicht so intensiv wie Wiese oder Laminat oder sonstiges. Ne? Das ist halt eine Dämmschicht mehr dazwischen.
Okay, wir haben jetzt über Fußbodenheizung geredet, Gebläsekonvektoren. Was ist mit herkömmlichen Heizkörpern? Ist es möglich, damit zu kühlen?
Nee, also da hat man viel zu wenig Fläche. Ich habe halt wieder die Daupunktunterschreitung. Ich habe keine Konvektion mehr in dem Heizkörper, was halt so ein Konvektor eben ausmacht. Und ich habe relativ kleine Fläche im Gegensatz zu einer Fußbodenheizung. Und daher mit normalen, handelsüblichen Heizkörpern kann man da nicht kühlen. Dann gibt es eben diese extra dafür vorgesehenen, eben diese Gebläsekonvektoren. Einfach 1:1 austauschen. Aber das Thema ist halt dann wieder, dann braucht man halt an jeden Heizkörper einen Kondensatoranschluss, ne? Aber über handelsübliche Heizkörper leider nein.
Weil sie zu klein sind und man für die Kühlwirkung eine zu niedrige Temperatur bräuchte und dadurch dann wir das
Kondensatoranschluss hätte. Genau. Ja, keine Konvektoren, ja. Weil die Art des Heizkörpers so gar nicht mehr funktioniert, eigentlich, wie er vorgesehen ist. Und ich eine viel zu niedrige Temperatur bräuchte, genau.
Ist Kühlung eigentlich mit allen Wärmepumpen möglich oder braucht man da irgendwie was Spezielles, worauf man achten muss?
Ja, also bei der aktiven Kühlung, die nicht reversible, kann ich prinzipiell mit jeder Wärmepumpe kühlen, mit jeder Sohle oder mit jeder Wasserwärmepumpe kühlen, wenn die Regelung dahinter halt das mitmacht, dass ich das Umschaltventil eben umschalte, da ist der Regler der limitierende Faktor. Aber ansonsten bei Luft- oder bei reversiblen Wärmepumpen brauche ich halt dann schon spezielle Wärmepumpen, eben die reversibel sind, mit diesen 4-Wege-Umschaltventil im Kältekreis, dass ich den Kältekreis auch intern drehen kann. Brauche ich dann schon spezielle. Also bei der Sohle-Wasserwärmepumpe kann ich eine passive Kühlung eigentlich immer nachrüsten. Die Regelung muss das mitmachen. Eine aktive Kühlung kann ich bedingt nachrüsten eben. Und ansonsten, wenn ich in der Hydraulik nichts umbauen will, brauche ich schon spezielle reversible Wärmepumpen. Also muss man schon drauf achten.
Okay, also am besten schon gleich vorher mit einplanen.
Genau, wenn man gewappnet sein will für die Zukunft, weil es wird immer wärmer, dann kauft man sich gleich immer eine mit Kühlung und kann dann schauen. Ich muss jetzt nicht gleich die Daupunktwächter alles installieren, aber ich kann sehen, in 5 Jahren, wenn ich es dann haben möchte, wenn oben der obere Stock dann auch noch ausgebaut. Meistens ist es ja so, dass man im unteren Stock erstmal lebt und dann mit der Zeit alles aufgebaut wird und irgendwann wird oben gar ausgebaut und oben sammelt sich dann halt die Wärme, dann sitzt man oben im Büro oder sonstiges und dann hätte ich jetzt gar eine Kühlung, was kann ich machen? Und wenn ich da schon eine reversible Wärmepumpe habe, einfach Daupunktwächter anschließen und dann geht's schon los.
Wie würdest du die Wärmepumpe im Vergleich zu einer Klimaanlage einschätzen? Was wären da so die Vor- und die Nachteile?
Ja, ich brauche halt dann, wenn ich eine Klimaanlage habe, dann dennoch irgendwie ein zweites System für die Heizung. Ansonsten ist halt eine Klimaanlage, mit der kann ich sehr schnell sehr kalte Temperaturen erreichen. Mhm. Dass ich den Raum relativ schnell, relativ kühl runterkühlen kann, aber halt nicht nachhaltig. Also der Gebäudekern ist dann immer noch warm. Sobald die ausgeschaltet ist, kennt die jeder von den Hotelzimmern wahrscheinlich, ne? Wenn ich reinkomme, schalte ich sie jetzt mal gleich auf 20 Grad. Und wenn ich dann irgendwie versehentlich einschlafe, habe ich ein Problem am nächsten Tag. Aber ansonsten, wenn ich jetzt den Raum, das ganze Gebäude einfach nur auf 20 Grad halte, mit Betonkernaktivierung und die ganze Fußbodenheizung, also die Masse, dann habe ich da ein trägeres System, das hält länger, das ist effizienter. Aber ich kann halt nicht von jetzt auf gleich runterkühlen, sondern es dauert halt einen Tag. Das ist das Negative an dem trägen System. Ne? Aber es ist mal, wenn man das vom Fußbodenheizung gewohnt ist, glaube ich, kommt man da mit der Kühlung auch gut klar.
Ist ja vielleicht auch angenehmer, wenn es so schrittweise runterkühlt und nicht so von eben.
Nicht gleich auf einmal, ja.
Genau.
Ja.
Und es zieht halt auch nicht so bei so einem Luftkühler.
Ach stimmt, genau. Natürlich hat man dann die Luftbewegung nicht, ne? Ja. Kommt immer drauf an, wenn ich jetzt einen Raum runterkühlen möchte, ist eine Klimaanlage interessant. Wenn ich wirklich nur das Büro oder nur Schlafzimmer runterkühlen möchte. Wenn ich aber jetzt mehrere Gebäudeteile habe, die ich runterkühlen möchte, dann macht es natürlich Sinn, den ganzen Gebäudekern kalt zu halten.
Ich doch mal ein gutes Schlusswort. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt alle wichtigsten Aspekte oder fällt dir noch irgendwas ein, was man zum Kühlen mit der Wärmepumpe wissen müsste?
Nee, jetzt erstmal nicht. Am Anfang, wo wir ein bisschen gestolpert sind, war eben das mit Photovoltaik. Da hatte ich das nochmal mit angerissen, dass eben jetzt die ersten Reglersysteme kommen, mit denen ich dann praktisch auch, ich sage es jetzt einfach mal überspitzt, kostenlos aktiv kühlen kann. Also wenn ich dann mit einer smarten Regelung und Photovoltaik oder ein Elektroauto oder was das so in Zukunft jetzt, in naher Zukunft dann noch alles kommt, dann kann ich ja diese Energie, die ich dann da schon erzeugt habe, gleich für die Kühlung benutzen. Also dann habe ich nicht nur die passive Kühlung, die irgendwie kostenlos ist, sondern auch eine aktive Kühlung, die nahezu kostenlos ist, sage ich mal. Ne? Und das wäre das Einzige noch, was ich zu ergänzen hätte, was am Anfang ein bisschen schwierig rübergekommen ist.
Na, ist doch super. Dann danke ich dir für deine informativen Ausführungen.
Jawohl.
Und dann würde ich jetzt mal unseren Hörern sagen, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die uns gerne wie immer über energetisch-effizienter-DAA.net zukommen lassen. Zur Not leiten wir sie an dich weiter.
Jawohl. Einfach durchschicken, ja.
Genau. Und wenn ihr das auch so hilfreich fandet wie ich, dann könnt ihr uns ein Like für die Folge geben und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Alles klar, so machen wir das. Tschüss.
Ciao.